Herzlich willkommen alle Brüder und Schwestern von der PFIMI, von der FMG, alle Gäste. Vielleicht sind schon einige unter uns, die hier Urlaub machen, seid gesegnet. Und ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit uns. Er möchte unsere Herzen ansprechen, er möchte eine Antwort aus unseren Herzen. Das wurde mir bewusst, als ich letzten Sonntag hier war und Stefan Bieri über das Thema sprach, vor allen Dingen bewahre dein Herz. Und ich dachte schon, er hat mir die Predigt vorweggenommen. Weil im Fragen vor Gott, was möchtest du uns sagen, kam mir immer wieder das Wort, der Satz in den Sinn, der Herr sieht das Herz an. Und das ist auch das Thema heute. Ich werde das Thema Herz von einer etwas anderen Seite beleuchten. Es geht um eine Herzoperation heute. Und wir wollen miteinander eine Diagnose vornehmen und dann schauen, was passiert bei der Operation. Aber auch die Reha gehört ja dazu. Wir sollen mit dem neuen Herzen auch leben lernen. Ja, damals in der Geschichte von Samuel und den Söhnen von Isai, wo eben Gott das dem Propheten sagte, Gott sieht das Herz an. Damals ging es um ein Casting. Es ging nicht darum, wer wird Mr. Israel, sondern es ging darum, wer wird Nachfolger von König Saul? Und Saul wurde verworfen, weil sein Herz nicht mehr im Takt schlug mit Gott, weil er die Hilfe anderswo suchte, weil er nicht auf den lebendigen Gott vertraute. Samuel wurde ins Haus von Isai geschickt. Und Isai wurde orientiert, lass deine Söhne aufmarschieren, einer deiner Söhne soll zum König gesalbt werden. Und da war Eliab, der Älteste, eine stattliche Erscheinung. Wow, Samuel dachte, der ist's. Aber Gott sagte, nee, den habe ich nicht erwählt. Du siehst, was vor Augen ist, aber ich schaue jedem Menschen ins Herz. Wow, wie geht es dir heute Morgen, wenn du hörst, Gott schaut mir ins Herz? Gott schaut allen Menschen ins Herz. Und so fielen alle 7 Söhne Isais durch. Alle 7? Da war ja noch einer. An den David hat man gar nicht gedacht. Der war gerade gut genug, um zu den Schafen zu sehen. Aber Gott sagte, ruft ihn. Und als er da war, bekam der Prophet das Okay von Gott. Der ist's, salbe ihn. Sicher hast du schon von dem Petit Prince gehört. Der kleine Prinz, ein Literaturstück von Antoine de Saint-Exupéry, das war ein französischer Pilot und Schriftsteller. Und er hat gesagt, man kann nur mit dem Herzen gut sehen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mit dem Herzen sehen? Für Kardiologen ist das Herz doch bloß ein muskuläres Hohlorgan, eine Druck- und Saugpumpe, die allerdings 5 bis 6 Liter Blut jede Minute durch unseren Körper hindurch pumpt. Du, das sind 8000 Liter pro Tag. Und wenn ich so in die Runde schaue, dann sind wir heute einiges über 100 Leute hier. Und wenn wir alle einander helfen, da würden wir bis Mitternacht einen rechten Güterzug mit Tankwagen füllen. Einer, der käme gar nicht mehr über die Bergstrecke, der müsste durch den Basistunnel geführt werden. Unser Herz funktioniert bereits ab dem 25. Tag der Schwangerschaft. Und es sorgt für den Blutkreislauf ein Leben lang und für viele ohne jede Wartung. Unser Herz ist das Zentralorgan, welches dem Leben den Takt vorgibt. Und lange vor den Herzspezialisten mit ihrer trockenen Definition hat man die Bedeutung des Herzens erkannt. Als bestimmenden Teil unseres Wesens, als das eigentliche Ich, als die Zentrale von Geist und Seele, die unser Leben steuert. Eben, letzten Sonntag haben wir darüber Predigen gehört. Unser Herz ist das verantwortliche Organ für unsere Gesinnung, der Ort unserer bewussten Wahrnehmung. Es kann sich freuen und kümmern und es kann zerbrechen. Es prägt auch unsere Haltung, ob wir es gut oder böse meinen, ob wir demütig oder hochmütig sind. Es steuert unsere Zuneigungen und Leidenschaften. Unsere Motive und Entscheidungen sind mit dem Herzen verbunden und es nimmt wahr, wie es dir geht. Die Stimmung, gell? Und das Herz treibt dich an, etwas von Herzen zu tun. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass wir eine Diagnose wagen. Von gewissen Leuten sagen wir, der hat wirklich ein gutes Herz. Die Aufklärung sagt uns, der Mensch ist von Natur aus und grundsätzlich gut. Aber das stimmt nicht mit dem biblischen Befund überein. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, steht schon im ersten Buch Mose. Und Albert Einstein, der Erfinder der Atombombe, sagt, was mich erschreckt, ist nicht die Zerstörungskraft der Bombe, sondern die Explosionskraft des menschlichen Herzens zum Bösen. Als Jesus auf Erden war, erfuhr er, dass die Juden sehr auf Etikette hielten. Sie kamen zu ihm und sagten, du, Rabbi, deine Jünger waschen ihre Hände nicht vor dem Essen. Und das war nicht nur wegen der Medizin gemeint, sondern das war auch religiös motiviert. Und was antwortete Jesus diesen Leuten? Er sagte ihnen, aus dem Herzen kommen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge, Verleumdung, Betrügerei, Neid, Überheblichkeit. Und wir könnten noch weitere solche Eigenschaften aufführen. Und Jesus sagt, ihr haltet euch auf über Äußerlichkeiten, aber all dieses Böse, das kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen vor Gott. Auch im Neuen Testament finden wir dieses Pauschalurteil bestätigt, indem der Apostel Paulus eine Stelle aus den Psalmen, die zweimal in den Psalmen vorkommt, zitiert. Und er erwähnt, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Keinen einzigen, der ohne Sünde ist. Das ist der Befund. Gott möchte unser Herz. Und weißt du warum? Weil sein Herz längstens für das unsere schlägt. Es geht nicht darum, Vorschriften und Verbote einzuhalten, sondern du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, deinen Nächsten wie dich selbst. Um Liebe geht es, nicht um Form, nicht um Etikette. Und was ist passiert? Wir vergöttern Menschen, den Mammon, den Sex, den Fußball und andere Idole. Wir vertrauen mehr auf das Bankkonto, die Versicherung, die Technik oder die Armee. Mehr als auf den lebendigen Gott. Ich sage nicht, wir brauchen keine neuen Kampfflugzeuge in der Schweiz. Aber letztlich wollen wir nicht auf unsere Muskeln und unsere Kraft und unsere Fähigkeiten und unseren Geist vertrauen, sondern auf den lebendigen Gott. Die Bibel sagt, es sei unmöglich, dass ein schlechter Baum, ein kranker Baum, gute Früchte bringt. Was tut man mit ihm? Man haut ihn um und verbrennt ihn. Also fangen wir an, uns selber zu veredeln. Weniger Laster, mehr Tugend, weniger weltlich, mehr spirituell, weniger egoistisch, mehr humanitär. Und das Herz bleibt das Gleiche. Der kranke Baum bringt keine Golden Delicious hervor. Und die Likes im Internet, die herzförmigen Biskuits und die rosaroten Luftballone, sie sagen eines aus: Wir wären ja so gerne anders. Aber die Diagnose steht fest. Wir leiden an Aussatz. Aussatz ist das Bild für die Sünde in der Bibel. Und der Aussatz ist eine Todkrankheit. Sie schließt aus der Gemeinschaft aus. Und so sind wir als Sünder aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen worden. Und nun suchen in allen Religionen Menschen durch Ersatzhandlungen Gott zufriedenzustellen. Und was sagt Gott zu unserem guten Willen, zu unseren Gebeten, zu unseren Almosen und Opfergaben? Er sagt, ich sehe das wohl. Bei Cornelius sehen wir, dass der Gottesmann zu ihm kommt und sagt, Gott hat deine Almosen und deine Gebete gesehen. Aber du, das reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Du brauchst ein neues Herz. Und deshalb kommen wir zum zweiten Punkt, Herztransplantation. Die Maßnahme nach der Diagnose. Da stellt sich doch Gott selber vor dich hin und bittet, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Der könnte es doch selber nehmen. Er hat es dir ja gegeben. Du gehörst ja ihm, er hat dich erschaffen. Und er sagt, gib mir, dein Sohn, mein Sohn, dein Herz. Unglaublich. Er zwingt keinen, aber er wirbt um mich. Er hat eine Sehnsucht nach ihm in mein Herz hineingelegt. Und deshalb hat das selbstbestimmte Leben keinen Genuss gebracht. Deshalb ließ mich das Vergnügen leer und hinterließ einen üblen Nachgeschmack. Lass dich auf mich ein, sagt Jesus. Ich biete dir wirkliche Freiheit. Schau doch dein Herz an. Es hat Schaden genommen. Es ist hart. Es ist kalt und gefühllos geworden. Gib mir dein Herz. Ich tausche es aus durch ein weiches, ungeteiltes Herz und ich gebe dir darüber noch meinen Geist. Was können wir tun? Machen wir es wie David. David, der eingesehen hat, schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Und so betet er weiter, sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich möchte dir wirklich empfehlen, in aller Ruhe zu Hause nochmals Psalm 51 durchzulesen und ihn ganz persönlich für dich zu beten. So hat der König David nach einem tiefen Fall, wo er zum Ehebrecher und Mörder geworden war, sein Herz Gott geweiht. Und so darfst du dich aufrichtig an Gott wenden, mit Blick auf Jesus, den Sohn Gottes, der am Kreuz von Golgatha alle deine Sünden, deine Lasten und Krankheiten auf sich genommen hat und jenes einmalige, außerordentliche, stellvertretende, ewig gültige, dieses einzige Opfer gebracht hat, das alle die Tieropfer überflüssig gemacht hat und das ewig gilt für alle Menschen, die umkehren und an Jesus glauben. Da findet eine Herzplantation statt. Du bekommst ein neues Leben. Und so eine Operation ist allerdings kein Kinderspiel. Eine ehrliche Hinwendung an Gott ist mit Kämpfen verbunden. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Es hat mich einiges gekostet, mein Leben wirklich Gott auszuliefern, Sünde einzugestehen, Stolz aufzugeben, Pläne durchkreuzen zu lassen, gehorsam zu werden. Aber, und das sehen wir im Psalm 51 auch, das führte zu einer riesigen Freude. Ich vergesse das nicht mehr. Mit 16 Jahren im ersten Lehrjahr, ich fuhr mit dem Velo zur Arbeit, mit dem Fahrrad muss ich sagen, damit es alle verstehen, zur Arbeit. Und ich habe gepfiffen und gesungen, aus Freude, weil mein Leben jetzt Jesus gehörte. Weil ich wusste, jetzt ist Gott versöhnt, er ist zufrieden mit mir. Wie viele Menschen haben schon geleistet und geleistet und geleistet, um einen gnädigen Gott zu bekommen. Er ist schon da. Er wartet auf dich. Und nach der Operation geht es um die Rehabilitation, eine Neuausrichtung. Da war ein Hausarzt, der stellte fest, sein Herz wurde immer schwächer und er musste sich einer Herztransplantation unterziehen. Und als er aus dem Koma erwachte, hörte er den Monitor mit seinem ruhigen, regelmäßigen Piepston. Und er dachte, jetzt haben die mir doch einen Streich geleistet. Die spielen mir da so einen schönen Herzton vor, um mich zu beruhigen. Nach einiger Zeit merkte er, das ist ja mein Herz, das angeschlossen ist am Monitor. Ich habe ein neues, leistungsfähiges, wunderbar ruhiges Herz. Fantastisch. Mir ist es ähnlich ergangen wie diesem Arzt. Ich musste erst lernen zu fassen, was Gott mir alles gegeben hat mit den neuen Herzen. Ich entdeckte erst allmählich eines nach dem anderen und immer durfte ich feststellen, ja, das gilt mir auch. So dürfen wir, wenn wir uns Jesus zuwenden, immer neue Päckli auspacken. Ich bekam eine neue Identität in Christus. Und nach und nach entdeckte ich in der Bibel, was Gott versprochen hat. Und wie konnte ich es mir aneignen? Indem ich Gott dafür dankte. Der alte Stefan Öster im Adelboden hat mal gesagt, der Weg Gottes führt in eine Schatzkammer. Und du kannst dir diesen Schatz aneignen, indem du Gott dankst. Die Tür zu dieser Schatzkammer ist das Danken. Es stimmt, wenn jemand gesagt hat, die Wege Gottes mit einem Menschen beginnen in seinem Herzen. Mit dem neuen Herzen schenkt Gott dir auch seinen Heiligen Geist. Er ist der Geist der Wahrheit, der Freiheit, der Kraft und der Disziplin. Er bringt Licht in alle Lebensbereiche hinein. Und erschrick nicht, wenn er dir zeigt, dass da im Keller noch eine Leiche ist. Er will sie ausräumen. Er will dir helfen, diese Dinge zu bereinigen und ein befreites, neues Leben zu bekommen, das auf andere ausgerichtet ist, dass sich nicht mehr um dich selber dreht, dass sich nicht mehr mit dir und deinen Gefühlen beschäftigen muss, sondern frei ist, um anderen zu dienen, um eben Gott zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und er ist der Geist der Kindschaft. Alle, die von Gottes Geist sich regieren lassen, sind Kinder Gottes. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Das kannst du in Römer 8 nachlesen. Und so stehen bei mir nicht mehr moralische oder religiöse Sätze zu oberst, wie was ist verboten, was ist noch erlaubt, was muss ich noch leisten, um Gott zufriedenzustellen. Ich frage mich heute vielmehr, wie ist Gott? Was will er mir sagen? Passt mein Denken zu ihm? Macht mein Verhalten ihm Ehre? Was kann ich von ihm lernen? Was ist nützlich und wertvoll? Welchen Einflüssen will ich mich aussetzen? Und wohin will ich nicht mehr gehen? Ich bin zwar kein sentimentaler Mensch, und ich fragte mich schon oft, was hätte ich geantwortet, wenn Jesus mich gefragt hätte wie Petrus, hast du mich lieb? Ja, wir Männer haben da etwas ein Problem, so die Gefühle zu zeigen. Und ich denke, es würde mir gleich gehen wie Petrus, der sagte, Herr, du weißt es. Beurteile du das. Ja. Vielleicht geht es dir auch wie mir. Du hast dein Herz Gott geweiht und du stellst in deinem Leben so Situationen fest, da rüttelt es an deinem Herzen. Die irdische Gesinnung, das Sicht- und Greifbare, die menschlichen Wünsche und Begierden, die fordern immer noch. Wir haben einen Kampf zu führen zwischen Fleisch und Geist, sagt die Bibel, also zwischen den natürlichen Veranlagungen und den Herausforderungen des Geistes Gottes, der an uns wirkt. Und deshalb muss auch ich mich darauf achten, dass ich mein Herz nicht spalte. Weißt du den Begriff noch vom letzten Sonntag? Beikrautregulierung. Also, Stufi hat es uns erklärt, es geht nicht darum, mit dem Unkrautvertilger alles tot zu machen, sondern es geht darum, den Boden zu lockern. Den Boden zu lockern, damit das Jet nicht aufwachsen kann, aber damit die gute Saat nicht behindert wird. Beikrautregulierung, den Begriff muss ich mir wirklich merken. Und die Einladung heute Morgen ist deshalb eine doppelte. Jesus sagt, gib mir dein Herz und lass dir meine Wege gefallen. Finde Gefallen an meinen Wegen. Und damit kam ich schon in die Schlussrunde. Gott sieht das Herz an. Was löst das bei dir aus? Gott sieht mitten in dein Herz. Das ist für mich zuerst mal tröstlich. Ich muss nicht mehr mit Leistung glänzen. Ich muss Gott nicht mehr imponieren. Ich bin sein Kind, an dem er Freude hat. Und gleichzeitig ist es auch eine Mahnung. Lass dich nicht blenden von diesem Vergänglichen, von diesem Weltlichen. Sei aufrichtig, sei ehrlich, sei treu. Behalte das Ziel im Auge und gehe einen geraden Weg. Achte auf dein Herz. Und so konnte Gott schließlich von David sagen, der ist ein Mann nach meinem Herzen. Ein Mann, der so versagt hatte. Aber die Chemie stimmte. Das Herz war verbunden. Und das möchte Gott von uns. Meine Gottesbeziehung hat sich im Laufe der Jahre verändert. Am Anfang war mehr im Vordergrund, wie komme ich mit Gott ins Reine? Dann gab es eine Phase der Berufung. Was möchte Gott aus meinem Leben machen? Viele Fragen und Entscheidungen, gerade auch in jungen Jahren. Ihr steht vor Weichenstellungen im Leben. Und in letzter Zeit geht es vor allem um die Herzensbeziehung. Bin ich empfänglich für das Reden Gottes? Lebe ich ein Leben im Einklang mit Gottes Geist? Und da schreibt Gott jetzt auf die Tafel des weichen, lebenden Herzens durch seinen Geist einen Brief an unsere Mitmenschen. Meine letzte Folie, ein Bild vom letzten Tag im Bundeshaus. Der letzte Tag der letzten Session, sind jetzt gerade 9 Jahre her. Ich setzte meine Unterschrift auf den Bogen für die Präsenzliste, sonst gibt es ja kein Sitzungsgeld. Und da kommt der Andi Gross von der SP neben mich auf seiner Liste, sucht er seinen Namen und unterschreibt. Und ich sage zu ihm, so, das ist meine letzte Unterschrift. Verblüfft schaut er mich an, nimmt seinen Bleistift und setzt hinter meine Unterschrift ein Herz und ein Ausrufzeichen. Wir haben nicht immer gleich abgestimmt. Aber wir haben uns schätzen gelernt. Einmal kam er zu mir und sagte, jetzt hört mal endlich auf mit dem christlich-abendländisch. Das ist überholt. Wisst ihr, was ich mir sagte? Andi, wenn dich das stört, ich werde diesen Begriff nicht mehr verwenden. Aber den Inhalt werde ich nach wie vor vertreten. Ich werde diesen Begriff umschreiben. Und wir haben in der Staatspolitischen Kommission miteinander gearbeitet. Ich habe ihn schätzen gelernt als einen Menschen, der die Demokratie über alles stellt. Und so ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Und ich glaube, das ist eine Illustration von dem, was passieren kann. Der deutsche Pastor Matthias Krieser hat es so formuliert. Wenn Christen sich trauen, mit ihrem neuen, lebendigen Herzen zu leben, dann wird ihr getrostes und liebevolles Leben zur göttlichen Nachricht und Einladung für unsere Mitmenschen. Lasst auch ihr euch von Gott ein neues Herz schenken und ein neues Leben, nämlich ewiges Leben in Gottes Reich. Und so möchte ich diese Predigt abschließen mit einem Angebot. Ich habe Psalm 51 erwähnt, den kannst du zu Hause für dich nochmals in aller Ruhe durchlesen und für dich als Gebet vor Gott bringen. Vielleicht bist du heute Morgen getroffen worden, Gott sieht mir ins Herz und da ist etwas, das sollte bereinigt werden, sollte bekannt werden. Oder vielleicht denkst du, ich habe mein Herz noch nie Gott verschenkt. Ich möchte das tun. Und deshalb möchte ich die Gelegenheit geben, wenn du ein Gespräch brauchst, wenn du Gebet brauchst, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann bleib doch, wenn die Leute aus dem Saal gehen, hier und da in der Ecke hinten könnten wir uns treffen. Lukas ist sicher auch bereit, oder die Ältesten, das Gebetsteam, um dir zu dienen. Wie schade wär's, wenn du mit deinem Herzen hier weggingst, das nicht mit Gott im Einklang ist. Du würdest auch die Freude, den Frieden, die Sicherheit, die Geborgenheit, die Gott schenkt, verpassen. Und du würdest durch dieses Leben gehen, rastlos, unbefriedigt. Gott schenkt wirkliche Befriedigung, weil er neues Leben, neue Lebensqualität, weil er sein Leben uns schenken will. Lasst uns noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, wir staunen einmal mehr über deine Liebe, deine zurückhaltende Liebe, deine sorgfältige Liebe, dein Interesse an uns, deine Hingabe an uns. Du hast den Keim, die Sehnsucht nach dir in unser Herz gelegt. Wir möchten dir antworten. Und die wir schon lange mit dir unterwegs sind, wir wollen dir danken für deine Treue und deine Geduld. Wir preisen dich für dein immer wieder Vergeben, für dein Aufrichten, für deine Fürsorge. Danke, Herr, für dieses wunderbare Angebot. Und wirke durch deinen Geist in unseren Herzen die richtige Antwort. Amen. Thank you.